Demokratie Online am 29. September 2012. Am Mikrofon wie immer Silvia Schmidt. Und die heutige Sendung ist vielmehr ein Infogramm mit Kommentar zu einer gesellschaftlichen Frage. Wie wahr ist eigentlich das, was über unsere Gesellschaft erzählt wird, dass es nur um Statussymbole ginge, dass unsere Gesellschaft aus lauter konsumierenden Egoisten und verfeindeten Lagern besteht, wie Leistungsträger kontra Nutzlose, Gesunde kontra Kranke, Alt gegen Jung, Abitur ist besser als Hauptschule und so weiter. Da soll es den Kampf der Kulturen und diverse Terrorgefahren im Landesinneren geben und besser sei es, man hält sich einen Hausjuristen, es gibt ja ständig Ärger mit irgendwem. Kinder sollten möglichst schon mit 3 Jahren lernen, eine weitere Fremdsprache zu beherrschen, um später im Berufskampf auftrumpfen zu können. Massenmedien tragen viel dazu bei, die Gesellschaft aussehen zu lassen wie einen Boxkampf. Eine Abmahnung an Medien und Politik stand am 24. September in der Welt, was nicht heißt, dass die Welt nur mäßigende Töne anschlägt. Aber an diesem Tag warnte Hannes Stein davor an, Zitat, Nichtigkeiten einen dritten Weltkrieg zu entzünden. Es ging um das berühmt-berüchtigte Schmähvideo gegen Muslime und eine US-amerikanische Politikwissenschaftlerin habe dazu ihre Zahlen zur Verfügung gestellt. Diese würden belegen, dass die gewaltsamen Proteste doch nur von einer sehr kleinen Minderheit ausgehen. In Ägypten hätten von insgesamt 80 Millionen Menschen muslimischen Glaubens etwa 2500 gegen das Video demonstriert. Im Iran von rund 74 Millionen waren es 5000. Aus Indien höre man gar nichts. Internetportale wie kantara.de, Kantara geschrieben mit Q am Anfang, wird sicherlich auch anders ausgesprochen. Portale wie diese zeigen ein differenzierteres Bild von Muslimen und Musliminnen in Deutschland und international. Eine auf diesem Portal vorgestellte Studie, muslimisches Leben in Deutschland, kam zu dem Schluss, dass das Zusammenleben besser funktioniert als allgemein angenommen. Und wie ist es mit dem Kampf der Kulturen? Beim Besuch eines internationalen Stadtteilgartens in Hannover sagte der Gastgeber, den Kampf der Kulturen, von dem immer erzählt werde, gäbe es hier nicht. Höchstens normale Streitigkeiten wie in jeder Nachbarschaft. Man helfe sich gegenseitig und würde auch zusammen feiern. Aus einem mit Müll beworfenen Garagendach in einem, wie es heißt, sozialen Brennpunkt war hier eine kleine Oase entstanden. Und Gärten dieser Art gibt es bundesweit, ganz zu schweigen von anderen internationalen, kulturellen und gesellschaftlichen Initiativen. Da ist außerdem noch der Sportverein, das für alle offene Kreistanzangebot, Jugend- oder Stadtteilzentren, Quartiersmanagement und soziale Stadt. Die Liste ließe sich allein für eine einzige Stadt wie Hannover fortsetzen. Wirft man einen ruhigeren Blick auf unsere Gesellschaft, spricht ein Teil von ihr, von dem nicht klar ist, wie groß er eigentlich ist, tatsächlich eine ganz andere Sprache als die Sprache des Lebenskampfes. Oft fängt es damit an, dass man sich nicht wirklich wohlfühlt und beginnt, Dinge in Frage zu stellen. Das Unbehagen in der Globalisierung nannte Medico International die Zukunfts- und Existenzängste in der Welt angesichts der allzu freien Märkte. Diese Ängste befallen auch die, die es nach allgemeinem Tenor eigentlich geschafft haben. Es zu schaffen, fordert einen hohen Preis. Manche können ihn zahlen, aber die Frage ist, wie lange. Irgendwann geht auch dem Stärksten die Puste aus. Rudolf Wötzel ist einer davon. Im Interview von Florian Opitz für seinen Dokumentarfilm Speed – Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, der noch bis Anfang Oktober in den deutschen Kinos läuft, sprach Wötzel über seinen Ausstieg.
Man baut sich eine Parallelwelt auf. Und zu dieser Parallelwelt gehört die Abschottung, gehört in irgendwelchen Vierteln zu wohnen, wo eben auch Gleichgesinnte sind. Und man fährt dann mit dem Taxi oder mit der Limousine durch die Arbeiterviertel, aber man steigt ja nicht mehr aus. An anderen Orten, wo man vielleicht nochmal die Normalität vor Augen geführt bekommen würde.
Ich hatte in den letzten 2-3 Jahren mit Regelmäßigkeit einmal im Jahr meine Lungenentzündung, ständig irgendwelche Erkältungskrankheiten, Immunschwäche, die einfach nachts aufgewacht, irgendwie Panikattacke. Die kleinsten Dinge schienen mir plötzlich riesige, unlösbare Aufgaben. Und damit verbunden eigentlich, dass der Körper der Feind ist, weil er nicht mehr mitmacht.
Und hat sich dein Verhältnis zur Zeit jetzt verändert?
Also wenn man sehr effizienz- und produktiv orientiert ist, dann klingt man ja sofort alles aus, was irgendwie jenseits des Weges ist und was nicht zielführend ist. Schönes Beispiel ist, ich musste erst wieder lernen, mal ein Buch richtig zu lesen. Aber so sind viele Dinge des Erlebens jetzt möglich. Seit ich draußen bin, habe ich nicht mehr das Gefühl, ja, morgen, dann mache ich das und das. Was ja die Gegenwart so unheimlich abwertet.
Das war ein Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm Speed auf der Suche nach der verlorenen Zeit, der noch in der ersten Oktoberwoche in deutschen Kinos läuft. Ein wenig attraktives Managerleben war nur einer der Gründe, die in der Familie Schweißfurth beispielsweise ebenfalls zu einem Kurswechsel führte. Die Fleischfabrik der Schweißfurths hatte sich von den Anfängen 1897 stets wachstumsorientiert weiterentwickelt, bis in den 1980er Jahren nach eigenen Angaben der Höhepunkt der Automatisierung erreicht war. Doch die drei Schweißfurth-Kinder setzten sich mit ihrem Vater über Art und Weise der Produktion, über sein Managerleben auseinander und kündigten an, den Betrieb nicht übernehmen zu wollen. Mitte der 1980er wurden dann als Folge dieser Auseinandersetzungen die Hermannsdorfer Landwerkstätten aufgebaut, die ökologisch, handwerklich und mit regionalen Bezug wirtschaften. Ein anderes Beispiel ist Felix Prinz zu Löwenstein, studierter Agrarwissenschaftler, erst konventioneller Landwirt, dann Biolandwirt. Er war Entwicklungshelfer auf Haiti und engagiert sich in Vorständen für biologischen Landbau und ökologische Lebensmittelwirtschaft. Mehr zu seinem Buch Food Crash, wörtlich Zusammenbruch des Essens, folgt bei Demokratie Online in der November-Sendung, nach der Demonstration des Bündnisses Meine Landwirtschaft in Hannover. Das Bündnis gehört ebenfalls zu den Initiativen, die über den regionalen und deutschen Tellerrand schauen, die sich fragen, was unser Handeln hier in anderen Ländern bewirkt. Das Buch Food Crash stand in Hannover am 25. September bei einer BUND-Veranstaltung zur Diskussion. Am Tisch saßen neben Herrn zu Löwenstein die agrarpolitischen Sprecher und Sprecherinnen aller Landtagsfraktionen, inklusive FDP und CDU. Hier ein Ausschnitt aus der Veranstaltung.
Ich bin über die Maßen, das sage ich, ohne jede Übertreibung wirklich beeindruckt, dass der niedersächsische Volkssouverän hier in all seinen Schattierungen angetreten ist. Weil diese Diskussion, die wir hier zu führen haben, ist eine Diskussion, die alles andere als eine so Spezialdiskussion für Agrarpolitiker und Bauern ist. Wie schaut es eigentlich mit der Zukunft unserer Ernährung als Menschheit aus? Wie kriegen wir das gebacken angesichts der Tatsache, dass es immer mehr Menschen werden? Wir müssen produktiver werden, wir müssen auf der Fläche, die wir haben, mehr erzeugen, damit die Menschen in Zukunft ernährt werden können. Das ist eine über die Maßen naheliegende Schlussfolgerung und sie ist falsch. Dazu ist als erstes festzuhalten, dass ja die Grundlage dessen, was wir brauchen, um Nahrungsmittel zu erzeugen, im Gegensatz zu dem, was viele Verbraucher glauben, nicht das Regal im Supermarkt ist, sondern der Boden. Dass man eigentlich am anderen Ende anfangen muss, nicht damit intensiver das zu tun, was wir heute schon tun, was zu diesen Problemen führt, sondern intensiver uns darum zu kümmern, dass unsere Lebensgrundlage erhalten bleibt. Das Gleiche gilt im Übrigen natürlich für den Klimawandel. Das Gemeine ist, dass allen Voraussagen nach die Produktionsmöglichkeiten hier bei uns möglicherweise sich sogar noch verbessern, während sie sich genau dort verschlechtern, wo die Menschen leben, die mit den Ursachen des Klimawandels am wenigsten zu tun haben. Aber darüber hinaus geht es ja auch um die Frage, was machen wir eigentlich mit dem, was wir erzeugen auf dem Acker? Das eine ist die Frage des Fleischkonsums. Also wenn ich jetzt Fleisch sage, meine ich immer gleich Eier und Milch dazu. Wir verzehren ungefähr 60 Kilogramm Fleisch und dafür brauchen wir so und so viel Kilogramm Getreide, Futter. Dann multiplizieren Sie diese Zahl mit 7 Milliarden, dann kommen Sie auf eine Zahl von 2,1 Milliarden Tonnen Futter, die wir bräuchten, wenn alle 7 Milliarden Menschen genauso viel Fleisch essen würden wie wir. Wenn wir auch nur 80% von dem, was wir Deutschen machen, weltweit täten, dann ist immer noch kein Gramm Brot gebacken und kein Müsli gegessen. Das alleine zeigt, dass die Idee, man müsste nur intensivieren, ausreichend den technischen Fortschritt zum Mehr, zum Höher, Weiter, Schneller nutzen, dann könnte man das Problem lösen, dass diese Vorstellung unsinnig ist. Und deswegen wir über ganz andere Fragen reden müssen, nämlich über die Frage, wie ernähren wir uns eigentlich? Welche Lebensstile pflegen wir? Dazu gehört das zweite Thema, das im letzten Jahr ziemlich Furore gemacht hat wegen eines Films, Taste the Waste. Ein Film, der gezeigt hat, was wir mit den Nahrungsmitteln tun, die am Acker erzeugt werden. Grobe Richtung 30% verschwinden im Haushalt zwischen Ladentheke und Teller als Abfall und 20% zwischen Acker und Ladentheke, das heißt in der Verarbeitung und im Handel. Wenn wir nur einigermaßen vernünftig mit dem umgehen, was wir ernten, und wenn wir einigermaßen vernünftig uns ernähren, dann haben wir ziemlich viel zu essen. Weltweit ungefähr 5000 Kalorien pro Tag pro Nase. Das ist weitaus mehr als das Doppelte dessen, was wir für eine vernünftige Ernährung brauchen. Und dazu kommt, und damit ist das zweite Thema angerissen, dass eine Landwirtschaft, die mit vielen Ressourcen umgeht, die endlich sind, ohnehin nicht als erstes über Produktivität nachdenken sollte. Also über das, was rauskommt. sondern sie muss darüber nachdenken, wie effizient wirtschaftet sie. Energie braucht man in der Landwirtschaft gar nicht, also in der konventionellen Landwirtschaft jedenfalls, gar nicht in vorderster Linie zum Antreiben von Traktoren und von Mähdreschern, sondern zur Erzeugung von Stickstoff. Der Hauptnährstoff zum Ernähren der Pflanze mit Kalium und Phosphor zusammen. Das Blöde ist, dass von diesem Stickstoff, der da ausgebracht wird, deutlich weniger als die Hälfte in der Pflanze landet. Der geht als Nitrat ins Grundwasser, der geht als Stickoxide in die Atmosphäre und verstärkt dort den Klimawandel. Der geht über die Oberflächenwässer in die Meere, mit dem Effekt, dass sie am Ende in großen Teilen absterben. Wir importieren 2,5 Millionen Hektar Sojaschrot aus Südamerika, um unsere Viecher zu füttern und um dann das Schweinefleisch wieder zu exportieren. Das ist also ein ziemlich absurder Vorgang. Aber darüber hinaus ist es so, dass wir das, was wir da tun in den Ställen, ja irgendwie auch in Verhältnis dazu setzen müssen, was wir an ethischen Grundüberzeugungen so als Gesellschaft haben. Es ist nicht zu vertreten, dass man Millionen und Abermillionen von Hühnern die Schnäbel kürzt, das ist ein Euphemismus, kürzen, abbrennen, abschleifen, abätzen, damit die Hühner diesen Schnabel nicht mehr dazu benutzen können, das zu tun, was sie normalerweise tun müssen, nämlich ihre Rangordnung auszukämpfen, sondern sich eben nicht wehtun. Das muss man deswegen mit ihnen machen, weil man sie so dicht halten möchte. Das Huhn ist ein Viech, das hört schlecht, riecht schlecht, sieht schlecht. Es hat ein ganz empfindliches Wahrnehmungsorgan, die Schnabelspitze. Das, was wir da machen, ist barbarisch. Und die andere Zahl, die wichtig ist, 70% der Weltnahrungsmittel werden von Kleinbauern erzeugt, nicht von der industriellen Landwirtschaft. Und da geht es eben darum, die Leute nicht tiefer in die Schuldenfalle zu treiben, in der sie sitzen. Es geht darum, deren Landwirtschaft so zu gestalten, dass Vielfalt dafür sorgt, dass das Nahrungsangebot über das ganze Jahr da ist. Und diese Landwirtschaftssysteme gibt es, ich habe in Haiti gearbeitet, da gibt es 100 verschiedene Nahrungspflanzen traditionell. Dann kriegen sie durch die Kombination verschiedenster Pflanzen und durch eben das Wiedereinsetzen auch von alten Kulturpflanzen Erträge hin, Vielfalt auch, was die Ernährungsgesundheit betrifft, wichtige Vielfalt, die bereits heute Dinge möglich macht, die mit diesen 80% überhaupt nicht beschrieben sind.
Das, was Prinz zu Löwenstein hier erklärt hat, ist ja etwas, was sich auch mit den Aussagen des Weltagrarberichtes in großen Teilen deckt. Hier auch nochmal ein Dank überhaupt an die Verbände, dass wir die Kurzfassung des Weltagrarberichtes überhaupt hier in Deutschland in den Händen halten können. Der ist ja nicht veröffentlicht worden in Deutschland. Das ist etwas, um das wir uns auch viel, viel stärker kümmern wollen, regionale Initiativen wieder aufzusetzen, Ökolandbauanteil auch in Niedersachsen, dem Agrarland Nummer 1 in Deutschland wieder zu stärken. Und wir wollen das, was Sie ja auch zu Recht deutlich gemacht haben, wir wollen den gesamtgesellschaftlichen Diskurs, um gemeinsam daran zu arbeiten, dass wir wieder ein anderes Verhältnis zu unserer Nahrung bekommen, unserer Produktion unserer Nahrung bekommen.
Diese Discount-Mentalität, die wir in vielen Bereichen erleben, in der Ernährungswirtschaft und in der im Einzelhandel, die ist letzten Endes ein Todfeind all dessen, was wir vielleicht gerne hätten, wenn wir über ökologische Landwirtschaft und ökologischen Landbau sprechen. Aber eins müssen wir auch sehen, Flächen, die vielleicht noch vor 10 oder vor 20 oder vor 30 Jahren rein landwirtschaftlich genutzt wurden, da gibt es heute einen viel größeren Konkurrenzkampf um diese Fläche. Ich glaube, dass wir uns wieder mehr darum kümmern müssen, dass der Landwirt tatsächlich auch Landwirt sein kann. Und die Anreize, die Politik, sage ich ganz vielleicht auch selbstkritisch, auch wenn wir da nicht regiert haben, aber egal, machen wir alle mitgemacht. Die Anreize, die Politik gesetzt hat, dass der Landwirt mehr und mehr zum Energiewirt wird, ich glaube, dass das ein großes Problem ist. Vielleicht noch ein weiterer Punkt, wo ich hundertprozentig mit Ihnen, Prinz Löwenstein, übereinstimme, das ist das Thema Verschwendung. Man muss sich das mal vorstellen. Jede zweite Kartoffel, jede zweite Rübe wird gar nicht mal von uns verzehrt, sondern entweder wird sie gar nicht gepflückt oder wird sie gar nicht weiterproduziert, sondern sie landet dann früher oder später irgendwo im Abfall. Das ist aber eine Sache, wo letzten Endes auch der Verbraucher gefragt ist. Ich halte wenig davon, wenn man Gesetze oder Verordnungen verabschieden würde, die den Fleischkonsum an so und so vielen Tagen in der Woche verbieten würden.
Also ich glaube, es muss vor allem Bewusstseinsänderung in der Politik geben. Ja, weil der Verbraucher hat nicht die Wahl. Und ich glaube, zu Löwenstein hat auch vieles ja hingewiesen, was wir für Folgeprobleme haben, die wir woanders bezahlen. Wir haben einen Trend, der viel schlimmer ist, auch was die Massentierhaltung angeht. Die Tierzahlen in Niedersachsen sind deutlich höher als lange bekannt. In Rügen sind wir weit über den Selbstversorgungsgrad von 90 auf jetzt fast 120% sind wir gestiegen. Und das ist politisch auch gewollt. Wir haben einen Boom der Billigschlachthöfe und deshalb ist es eben nicht eine Entscheidung des Verbrauchers, sondern auch eine Frage der Politik, ob ich wie in Dänemark Mindestlöhne habe. Oder ob ich eben hier keine habe und dann, wie es letzte Woche berichtet wurde, im Oldenburger Land eben für 5 Euro Bohlen herangekarrt worden sind und dann als Leiharbeitskräfte auch in dieser Billiglohnbranche arbeiten, weil es immer auch eine Zusammenausbeutung von Umwelt, Tier und auch Mensch ist, die wir da haben. Bei der Energiewende haben wir den Bewusstseinswandel vom Wähler ausgegangen gekriegt, nicht vom Verbraucher. Es war nicht so, dass alle die Atomkonzerne vergemieden haben und ihren Strom anders bestellt haben. Ist leider nicht so gewesen. Der Bewusstseinswandel steigt, wir wollen nicht mehr so tierquälerisch produzieren, wir wollen nicht mehr zu Lasten nachkommender Generationen produzieren. Man muss das fördern, was eher umweltschonend ist, Reststoffnutzung, Wildpflanzenanbau, wo man irgendwie Naturschutz hat, aber jetzt gibt es eben den Navarro-Bonus 7 Cent, ist ja mittlerweile ein Bonus dafür, wenn ich möglichst viel Fläche verbrauche und ich tue eben nichts fürs Klima, da rechnet man nicht ein, was wir in anderen Ländern durch den massiven Futtermittelanbau einmachen. Und da muss man dann auch massiv Gesetze ändern, wir brauchen andere Tierschutzstandards, wir müssen auch die Bauern schützen, morgen wird im Landtag, da freue ich mich schon drauf, ein Landgrabbing-Gesetz diskutiert, weil mittlerweile eben es so ist, auch in Niedersachsen, dass die Mehrheit der Leute, die sich Boden kaufen, sind mittlerweile fremde Investoren, Banken und nicht mehr Bauern.
Ich heiße Clemens Große-Macke, bin Landwirt, habe einen Betrieb, der ein bisschen später umgestellt hat, auch für den Naturlandverband. Wir haben daneben Photovoltaik. Was mich hier immer wieder auch manchmal stört, ist, dass die Ethik in den Fokus gerückt wird, dass signalisiert wird, gut Mensch, schlecht Mensch. Mich ärgert, dass wir es nicht hinkriegen, häufig auch im politischen Umfeld nicht hinkriegen, vorurteilsfrei zu diskutieren, zu debattieren. Und ich komme aus der Region, die vorhin schon mal angesprochen wurden, wo der Hektar Acker nicht durch Stadtverdrängte, sondern auch von Landwirten gekauft. Insofern freue ich mich auch auf die Debatte. Wenn gesagt wird, im konventionellen Bereich 30.000 Legehennen gehen nicht. Wir haben die Verordnung geändert, dass wir also 4 Ställe a 3.000 haben. Ich sage das vor dem Hintergrund, um nicht jetzt wieder gegeneinander auszuspielen, sondern einfach in die Diskussion einzusteigen und sagen, können diejenigen, die produzieren, davon leben? Ist eine der Voraussetzungen für mich. Und ich bin sehr wohl geprägt auch von Auslandsaufenthalten, die ich nicht nur in der Landjugendzeit, sondern auch jetzt noch gemacht habe, wo wir Hilfsprojekte im westlichen Afrika angeschoben haben. Die zweite Frage, die sich mir stellt, können wir von dem, was wir essen, krank werden oder auch gar sterben? Beide Fragen stellen sich für mich sowohl im konventionellen als auch im Ökobereich. Schafft es Gesellschaft nicht nur zu unterteilen, guter Bauer, schlechter Bauer, guter Verbraucher, weil er Ökoprodukte kauft, schlechter Verbraucher, weil er es nicht tut. Macht mir Sorge, wenn die konventionelle Landwirtschaft sich nicht mehr eignet für die Skandalisierung, werden die nächsten Skandale auch im Ökobereich kommen und tun wir nicht so, als wenn sie nicht vorhanden sind. Sie haben ja wahrscheinlich nicht erlebt wie ich, was es hieß, auf einmal in der Bild am Sonntag zu stehen, als mein Betrieb gekollt wurde, weil wir Nitrophen hatten im Ökobereich. Ich sage Ihnen, das ist kein Zuckerschlecken. Und meine Bitte ist ja nur, dass wir anders miteinander umgehen und dieses Streiten um gute Lösungen bin ich immer dabei. Aber dann muss es auch unter gegebenen Voraussetzungen sein, so wie ich es gesagt habe. Das wäre mir sehr wichtig.
Okay, danke, Herr Großmacke. Frau König.
Ja, das ist jetzt sehr schlecht als Letzte zu sprechen. Es kann uns nicht darum gehen, Schlagzeilen zu machen, gut oder böse. Hier geht es um die Landwirtschaft. Ich stehe für eine Partei, die den Mindestlohn fordert. Für mich ist es ganz klar, unsere Bäuerinnen und Bauern erwirtschaften unsere Lebensmittel mit ihrer Hände Arbeit und sie müssen davon leben können. Sie müssen davon auch wirklich gut leben können. Ich will sagen, die Verbraucherinnen und Verbraucher entscheiden es. Auch das ist eine soziale Frage. Viele Menschen können es nicht. Und ich halte es für ein Grundrecht aller Menschen. Und ich glaube, junge Eltern wollen ihre Kinder gesund ernähren. Das ist für mich ein Grundrecht. Es ist furchtbar, wenn wir wissen, dass durch Ernährung, dass durch die Aufnahme von Fleisch, gerade Geflügelfleisch, Resistenzen entstehen, dass Antibiotika nicht mehr greift. Da ist Politik gefragt. Politik ist gefragt, in Forschung zu gehen, Ökolandwirtschaft zu fördern Und vor allen Dingen ist Politik auch gefragt in Aufklärung, Verbraucherschutz. Es hat eine Generation das Kochen verlernt. Ich will garantiert nicht wieder den klassischen Hauswirtschaftsunterricht, Mädchen, Kochschürze, in die Küche, Jungen, Werkunterricht. In Frankreich gibt es das Fach Geschmackslehre. Es muss in Kindergärten anfangen. Da sehe ich auch eine große Schwierigkeit. Die Kinder bekommen das Essen im Kindergarten, in der Schule. Ich bin Krankenschwester von Beruf. Früher hatten wir die Küche vor Ort. Dort wurde gekocht. Heute kommt das Essen aus Polen. Auch neue Produktionsweisen. Es ist länger haltbar. Kann länger stehen. Man braucht in kein Personal vorhalten. Da müssen wir ansetzen. Und nicht nur hier in Deutschland, wir müssen insgesamt ansetzen. Die globale Welt bedeutet auch, dass wir die soziale Verantwortung in dieser globalisierten Welt haben. Wir können nicht auf Kosten anderer Völker leben. Und auch das Wort Ethik ist gefallen. Ich sage ganz einfach, quäle nie ein Tier, gar für den Kommerz. Da müssen wir hingucken, unseren Kindern auch wieder diese Lehre beibringen, Tiere zu achten, einen anderen Umgang mit der Natur. Wir beuten nicht nur die Natur aus, auch wir geben auch unseren Kindern etwas Wesentliches nicht mit. Es ist dadurch auch eine Verrohung in der Gesellschaft. Es geht nicht nur um die Natur, es geht um den Umgang der Menschen miteinander. Hier sind auch die Arbeitsbedingungen, die Entlohnung angesprochen worden, auch ein Thema. Ich bin zu einer Zeit groß geworden und das mache ich ganz oft, dass ich da mit meinen Vorträgen in Kreisverbänden anfange und sage, ich bin groß und stark geworden und das nicht jeden Tag mit einem Stück Fleisch auf dem Tisch. Wir haben uns auf den Sonntagsbraten gefreut. Ich will nicht den Verzicht auf Fleisch oder etwas mit Gewalt, aber wirklich, dass wir dieses Bewusstsein auch wirklich nach draußen tragen. Wir sind in der Politik zu großen Aufgaben gefordert, aber jeder Mensch sollte sich das mitnehmen, das beherzigen. Wir können es in kleinen Schritten auch anfangen. Darum bitte ich.
Mehr zu dieser Diskussion um die Zukunft unserer Ernährung anhand des Buches Food Crash von Felix Prinz zu Löwenstein folgt, wie gesagt, in der nächsten Sendung zum Thema Landwirtschaft im November bei Demokratie Online. Die angekündigte Demonstration findet am 10. November in Hannover statt. Mehr Informationen dazu auf meine-landwirtschaft.de. Es gibt noch mehr Beispiele dafür, dass in Deutschland einige Menschen das Steuerrad in Richtung Gemeinschaftlichkeit und Nachhaltigkeit drehen wollen. Das betrifft auch die Wirtschaft. Da ist eine Expertenrunde, die unter dem Titel »Liebe Angela Merkel« eine Diskussion zu Fehlern und Verbesserungsmöglichkeiten des Geldsystems führt. Es gibt die GLS-Bank, die Umweltbank, Ethikbank, das sind drei von mehreren alternativen Banken. Götz Werner, Gründer der DM-Druckeriekette, vertritt die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Da sind die kritischen Aktionäre, die Vermögenden für eine Vermögensabgabe, das Darmstädter Signal als Bundeswehrkritik aus eigenen Reihen, das Hamburger Signal als Polizeikritik aus eigenen Reihen. Der Omnibus für die Einführung des Volksentscheides fährt regelmäßig durch Deutschland. Das Komitee für Grundrechte und Demokratie engagiert sich, die aus ganz verschiedenen Organisationen und verschiedenen Generationen bestehende Friedens- und Umweltschutzbewegung, von der DFGVK bis hin zu Greenpeace ebenso. Ärzte und Ärztinnen haben einen Verein gegründet, Mezis wie »Mein Essen zahle ich selbst«. Dies richtet sich an Pharmavertreter und Vertreterinnen, die teure Präsente anbieten, um bestimmte Medikamente besser abzusetzen. Dr. Med. Christiane Fischer, Gründungs- und Vorstandsmitglied, ist auch Geschäftsführerin der BUKO-Pharma-Kampagne zum Menschenrecht auf Gesundheit. Rollingplanet.net heißt ein Portal mit dem Untertitel »Behinderte Menschen, Senioren und andere Sensationen«. Wer arme, bedauernswerte Behinderte sucht, die dankbar lächelnd nach dem Strohhalm der Inklusion greifen, muss woanders hingucken. Das Rolling Planet Team ruft unter anderem den nützlichsten Wettbewerb aus. Die Miss Angel 2012 muss außerdem das Kriterium der Hilfsbereitschaft erfüllen. Stichwort Hilfsbereitschaft. Der Bundesfreiwilligendienst hat nach Angaben von Focus kein Problem, Stellen zu besetzen. Das hilft natürlich auch älteren Menschen, die nicht mehr ganz unabhängig handeln können. Doch genauso engagieren sich umgekehrt auch ältere Menschen, nicht nur bei Alt hilft Jung. Noch immer leben vom Naziregime Verfolgte und Holocaust-Überlebende unter uns. Die Organisation VVN BDA wurde von solchen Menschen gegründet. Der Verein arbeitet unermüdlich daran, für eine Welt ohne Rassismus, Narzissmus, Militarismus, Ausgrenzung, Faschismus und Krieg. Als klar war, dass die Bundeswehr sich am Krieg gegen Afghanistan beteiligen würde, dauerte es nicht lange, bis sich hier gemischt nationale Initiativen gefunden hatten, die eine bessere Lösung als Krieg einforderten. Für Oktober ist in Bonn eine weitere Afghanistan-Friedenskonferenz geplant. Wie steht es mit der deutschen Abhängigkeit von fremden Ressourcen und wie sieht es aus mit dem internationalen Handel? Vorreiter sind Dörfer wie Jünde bei Göttingen, die sich selbst mit Energie versorgen. Für die umstrittenen Energiepflanzen gibt es ebenfalls schon Alternativen wie Resteverwertung aus Land- und Forstwirtschaft. Reine Ökostromanbieter haben sich teilweise von Bürgerinitiativen zu Unternehmen entwickelt und bringen die Energiewende weiter voran. Fairness und Umweltschutz sind auch in der IT-Branche angekommen. Einem einfachen Weg gehen Hardwareanbieter, die Gebrauchtgeräte aufbereiten. Der Sturm auf die neuen iPhones lässt sich natürlich nicht leugnen, aber nicht alle machen alles mit. Als die neuen iPhones rauskamen, stand in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung überraschenderweise ein aufschlussreicher Artikel über Arbeitsbedingungen im Zulieferbetrieb Foxconn. Im Bereich der Lebensmittel pflegen Fairhandelshäuser wie Gepa und El Puente einen anderen Umgang mit Zulieferern als jene, die das Geschäft mit dem Einkaufspreis machen wollen. Hinzu kommen Initiativen wie Tausch- und Gebrauchtbörsen, Tauschringe für Nachbarschaftshilfe und vieles mehr. Inzwischen hat Deutschland sogar langsame Städte. Diese stehen mit der Slow-Food-Bewegung in Verbindung, die ebenfalls bei uns vertreten ist. Viele dieser genannten Initiativen haben Ableger bekommen. Eine junge Generation wird die Arbeit fortsetzen. Annette Jensen hat in ihrem Buch »Wir steigern das Bruttosozialglück« noch mehr aufgelegt. Sie nennt mehrere Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die anders wirtschaften und besser leben. Gleich am Anfang machte die Autorin deutlich, dass es hierbei nicht um politisch grün-links oder mittig-konservativ ging. Denn die, die es anders machen, kommen nach ihrer Beobachtung aus allen vier Richtungen. Sie alle widerlegen die Behauptung, dass nur der Mensch materiell weiterkommt, der andere aus dem Weg schafft.
Es kann überhaupt kein Zweifel daran bestehen, dass die Wirtschaft ein ganz wesentlicher Faktor in dem Beschleunigungsspiel ist. Und ich glaube übrigens, dass es nicht nur Kapitalismus und Wirtschaft sind, die uns antreiben, sondern überhaupt die Wettbewerbslogik. Also die Tatsache, dass wir alles, was wir zu verteilen haben, alle Güter, alle Positionen, Status, Privilegien, Freunde, in einem Wettbewerbssystem nach der Logik der Konkurrenz verteilen, das ist der Hauptantriebsmotor dieser Gesellschaft. Und der macht Menschen natürlich auch Angst, weil sie ständig das Gefühl haben, sie könnten morgen schon abgehängt sein.
Das war nochmal eine kleine Szene aus dem Dokumentarfilm Speed auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Florian Opitz hatte im Interview mit dem Soziologen und Politikwissenschaftler Hartmut Rosa gesprochen über Druck und Wettbewerb in allen Lebensbereichen. Das sieht auch Medico international kritisch. Zur Eröffnung des vorhin schon erwähnten Symposiums »Das Unbehagen in der Globalisierung« sprach Thomas Gebauer im Mai 2012 zum Beispiel davon, dass Griechenland womöglich nicht nur ein krisengeschütteltes Land sei, sondern auch Experimentierfeld, wie weit die Zerstörung von politischen Gemeinwesen zur Rettung von Rendite und privaten Vermögen noch getrieben werden könne. Insgesamt habe sich statt individueller Freiheit eher eine voranschreitende Unterwerfung aller, auch der privaten Lebensbereiche, unter eine von Marktwirtschaft und Verwaltung vorgegebenen Zweckrationalität entwickelt. Solidarität und Empathie sei gebrochen über ausgehöhlter Sozialpolitik, gebrochen über stupide Castingshows und Rankings, in denen immer weitere Bereiche des Lebens dem Kampf um die besten Plätze, dem Wettbewerb unterworfen worden seien. Die neoliberale Variante von Eigenverantwortung sei zutiefst fremdbestimmt, durchdrungen von wirtschaftlichen und politischen Zwecken, auf die die Leute kaum noch Einfluss hätten. Thomas Gebauer sagte noch einiges mehr, aber das kann auf medico.de unter Psychosoziales nachgelesen werden. Die Veranstaltung soll gut besucht gewesen sein, die Presse schwieg sich darüber eher aus, aber solche Veranstaltungen finden in Deutschland regelmäßig statt. Das Forum Solidarische Ökonomie beispielsweise traf sich 2012 in Kassel. Die Schweizer Bergbauernfamilie, die Florian Opitz für seinen Dokumentarfilm interviewt hatte, sind vom Unbehagen in der Globalisierung auch nicht unberührt. Dennoch haben sie sich vieles erhalten können.
Das Heu muss eingebracht werden. Ihr Arbeitstag beginnt gegen 5 Uhr früh und endet um 8 oder 9 Uhr abends. Entschleunigung habe ich mir anders vorgestellt.
Los! Körperlich ist das schon hart. Und das fällt mir manchmal erst auf, wenn fremde Leute da sind und die sollten etwas tun und die schaffen das dann nicht. Aber Als ich da immer denke, oh, die anderen können und ich möchte jetzt auch und ich möchte jetzt lieber baden als heuen. Und das plagt mich nicht so, zum Glück. Das geht mir echt am Arsch vorbei. Ja.
Doch auch die Batzlis leben nicht auf einer einsamen Insel. Der Wettbewerbsdruck um immer niedrigere Preise ist auch bei ihnen angekommen.
Hast du manchmal Angst vor der Zukunft?
Nein, Angst habe ich nicht. Also Angst macht krank, davon bin ich überzeugt. Und Angst habe ich nicht, wirklich nicht. Ich denke auch nicht so weit nach vorne. Und ich sage immer, irgendwann sind wir noch froh, wenn wir Essen haben. Und Computerkabel, da kannst du lange fressen, da wirst du nie satt.